Ich wundere mich manchmal, dass die Tradition, in der auch ich aufgewachsen bin, also so wie ich Theologie studiert habe, die hört bei Römer 8 auf. Das ist so ungefähr, wie wenn ihr einen Film anseht und dann nach einer Dreiviertelstunde, der eigentlich anderthalb Stunden dauert, wird abgeschaltet und gesagt, das reicht soweit. Das war das Wesentliche. Und es gibt fast niemanden, der protestiert und sagt, wir wollen das bis zu Ende sehen. Und eigentlich, das habt ihr vielleicht gemerkt, dass in Römer 9, wo dann Paulus sagt, ich lüge nicht, ich sage euch die Wahrheit, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt. Ich habe euch da so etwas teilhaben lassen an meinen Gefühlen als Journalist, wenn ein Politiker vorne steht und nach 8 Kapiteln Programm plötzlich sagt, so, jetzt mal unter uns geredet und jetzt sage ich mal die Wahrheit. Da hämmert es bei mir als Journalist, dass ich frage, sag mal, hast du eigentlich vorher die 8 Kapitel nicht die Wahrheit gesagt? Ja, ich meine, ihr seid zu wenig Journalisten, ihr müsst es mal sehen. Wenn einer kommt und sagt, jetzt sage ich die Wahrheit, da muss ein rotes Licht aufblinken. Warum muss er das so betonen? Und der Grund dafür ist das eigentlich Atemberaubende. Im Römerbrief kommt ab Römer 9. Und da hat die christliche Geschichte euch einfach den Apparat abgestellt und hat gesagt, der Film reicht bis Römer 8, seid zufrieden. Das könntet ihr mit keinem James Bond machen. Ja, also. Was der Paulus dann in Römer 9 macht, ich sage es euch ganz schnell, dass wir dann an einer Stelle einsteigen, wo es jetzt richtig so, ich sag mal, zu einem Höhepunkt kommt. Es geht heute Morgen um unsere Zukunft mit Israel. Und zwar ganz aktuell von heute abgesehen in Zukunft. Also was der Paulus da gesagt hat in Römer 9, er hat seine Liebe zu Israel gezeigt und wir sind daran hängen geblieben, dass es eine absolut meschuggene, irrationale Liebe ist. Paulus sagt dort, ich will verflucht und vom Messias, Jeschua, also von Jesus Christus, getrennt sein für Israel. Die sind vom Messias getrennt und deshalb in vieler Hinsicht unter einem Fluch. Und Paulus sagt, ich will ihre Stelle einnehmen. Verrückt. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, wofür einer von uns hier sein ewiges Heil abtreten würde. Haltet es mal fest, es hat natürlich einen Grund, dass Paulus das so wichtig ist. Was er dann in einem zweiten Schritt zeigt, in Römer 9, Vers 4 und 5, das ist der Reichtum Israels. Und ich konnte es nur ganz kurz andeuten. Aber ich möchte es euch mal so sagen, wenn ihr die Bibel als Vulkan erleben wollt, wenn ihr etwas erleben wollt davon, dass das Wort Gottes Kraft ist, wenn ihr Bibel lesen lernen wollt, also ich meine jetzt nicht die Einstellung, schlägt die Bibel auf und dann kommt das große Gähnen, ja? Sondern wenn einer die Bibel aufschlägt, vergisst er jeden James Bond. Da gibt es nichts Besseres. Wenn ihr so Bibel lesen lernen wollt, dann müsst ihr eigentlich zum jüdischen Volk gehen. Jetzt das Problem ist, die schlafen an vielen Stellen und wissen das gar nicht. Wir haben vor einiger Zeit als Ehepaar mit noch einem Ehepaar zusammen, den wahrscheinlich ältesten Jesusgläubigen Juden, der heute noch lebt, aus seinem Schlamm gezogen. Der hat wie ein Wohnsitzloser gelebt, hatte aber eine Wohnung und in der Wohnung, ich erzähle euch das jetzt nicht, das war furchtbar. Ja? Ich habe dann sofort eine Ambulanz angerufen, weil der offene Beine hatte und der Sanitäter, ein Orthodoxer, der kam so raus und hat gesagt, da drin liegt bestimmt noch irgendwo eine Leiche. Und da habe ich gesagt, nee, die wird es da nicht aushalten. Die wäre schon längst zum Fenster raus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der war nie verheiratet, der Mann. Der ist heute über 90. Wir haben den dann irgendwo hingebracht und er lebt heute unter menschenwürdigen Bedingungen. Das Problem, wir haben nach ein paar Wochen, als er dann endlich einen von uns an sein Konto rangelassen hat, wir haben festgestellt, der Mann ist Millionär. Das ist nicht zum Lachen, das ist zum Heulen. Und mir ist plötzlich klar geworden, das ist ganz oft der Zustand vom Volk Israel. Die sitzen auf Millionen, auf einem unwahrscheinlichen Reichtum. Und vielleicht mancher Zustand von euch. Und wir wissen es gar nicht. Und wir machen diesen Reichtum nicht nutzbar. Ihr Lieben, der Mann spart bis heute, da ist jeder Schwabe verschwenderisch dagegen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Holländer dürfen da nicht lachen, ja, ihr seid noch schlimmer. Also lassen wir das mal raus. Ihr seht, wir sind hier so ein bisschen zu Familie geworden, ja, und ich sehe langsam manche Gesichter. Okay, die wissen das selbst nicht, auf was sie für einem Reichtum sitzen. Als ich angefangen habe, mit dem Rabbiner Bibel zu studieren, da hat er gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Goy das machen darf, also mit einem Nichtjuden. Es war ein herrlicher Weg, bis wir dahin kamen. Wenn ihr Gottesdienst feiern lernen wollt, dann müsst ihr zum jüdischen Volk gehen. Das sagt der Apostel Paulus. Ihnen gehört der Gottesdienst. Wenn ich morgens meine Runde drehe mit meinem Hund und wir da miteinander joggen, da komme ich an 8, 9 Synagogen vorbei und die sind alle voll. Und zwar, wisst ihr was, voller Männer. Ich weiß nicht, ob euch das was zu denken gibt. Die Männer gehen dort in Gottesdienst, nicht die Frauen. Und ihr müsst mal so ein Erev Shabbat miterleben, ein Freitagabend, wenn in einer der ultraorthodoxen Synagogen, die plötzlich anfangen, den Einzug der Braut Shabbat zu feiern und anfangen zu tanzen, so 300, 400 Pinguine, also sagen meine Kinder, ja, so schwarz-weiß, wenn die dann beten, geht so, ja. Und die treten jetzt in Massen auf, so 300, ja, und die fangen an zu tanzen. Leute, da bebt das Haus. Ihr braucht hier Verstärkeranlagen, das brauchen die nicht, die dürfen das gar nicht anschalten am Schabbat. Aber das, was ihr heute Morgen hier hattet, war stille Zeit dagegen. Das ist, Leute, ich weiß nicht, warum niemand auf die Idee gekommen ist, wenn der Paulus sagt, ihnen gehört der Gottesdienst, zu den Juden zu gehen und sagen, zeigt uns was davon, bringt uns das bei. Der Paulus redet dann in Römer 9 noch darüber, dass Gott Gott ist, souverän ist. Das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Ich lasse das jetzt mal. In Römer 10 wird dann ganz klar unterstrichen von Paulus, dass es nur einen Weg zum Vater, nur einen Weg zum Heil gibt. Also das ist ja manchmal so, wenn sich die Leute mit Israel beschäftigen, dass sie fragen, ja, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Gibt es eine andere Möglichkeit? Sollte nicht doch jeder nach seiner Fasson selig werden? Und da sagt Paulus ganz klar, nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Und dann beginnt ein spannender Gedankengang. Man muss da etwas, mir hat sich das übrigens erst erschlossen, als ich mit meinem Rabbi mühsam Talmud gelernt habe. Da habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, der Paulus denkt ja talmudisch, bis mir klar geworden ist, es steht ja alles im Neuen Testament. Da steht drin, dass er ein Schüler vom Gamaliel, dem Großen, war. Und zu was wir dann gestern Abend gekommen sind, oder gestern Nachmittag, war die Aussage, dass eine Grundbestimmung für uns als Christen ist, Paulus sagt es so scharf, er sagt es Heil im Messias Jeshua, das Heil in Jesus Christus, ist zu uns Nichtjuden gekommen, damit wir Israel eifersüchtig machen. Ich habe dann so etwas provozierend gesagt, zeigt mir doch mal eine andere Stelle, wo der Zweck steht, wozu es euch gibt, uns gibt. Und da sind wir jetzt. Also wir sind dann rübergekommen zu Kapitel 11, wo, da kam noch was anderes zwischen rein. Ich wollte das jetzt rauslassen, weil ich musste da zu oft gestern sagen, ich verstehe es auch nicht, ich kann es euch nur nacherzählen. Also nämlich, dass die Juden sind ja dann immer noch nicht zum Glauben gekommen, obwohl da Paulus vom Eifersüchtigmachen redet und dann fragt er, ja, hat Gott dann sein Volk nicht doch verworfen? Und er nimmt uns dann in was ganz Schwieriges rein, wo Gott, und der Paulus zeigt es, und das ist ein Thema, das geht durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott seinem Volk die Augen zuhält, damit sie nicht etwas sehen, wo er ihnen die Ohren zuhält, damit sie nicht etwa hören, wo er ihnen das Herz festhält oder fett macht, damit sie nicht etwa mit dem Herzen verstehen und glauben und ich ihnen helfe. Und die Frage ist, warum? Und Paulus sagt, das ist deshalb, damit das Heil im jüdischen Messias zu uns Nichtjuden kommen darf. Gott hält seinem Volk die Augen zu, damit Jesus der Heidenheiland wird. Und das ist für diejenigen, die die Bibel da haben, und da möchte ich jetzt gerne einsteigen, das ist in Römer 11, Vers 11, könnt ihr euch übrigens ganz gut merken, 4 Einser hintereinander, ja, und Römer davor, Römer 11, Vers 11, also zwischen die, nach 2 Einsern ein Komma, und dann nochmal 2 Einser, ja, und das sagt, da stellt Paulus nochmal die Frage, ja, sind sie dann gestolpert, damit sie endgültig zu Fall kommen sollen, und er sagt, niemals, sondern durch ihren Fall, also da steckt es drin, dass Gott ihnen die Augen zuhält. Durch das, dass sie den Messias abgelehnt haben. Ich habe euch Johannes 12 gezeigt, wo der Johannes sagt und dieselben Bibelstellen wie der Paulus aus dem Jesaja zitiert. Und er sagt, sie konnten nicht glauben, auch wenn sie es gewollt hätten. Also das ist das, was da ihr Fall, ihr Fehltritt. Geschieht die Rettung der nichtjüdischen Völker. Ich bin in Römer 11, Vers 11. Steht bei euch vielleicht etwas anders. Ich übersetze euch das hier direkt aus dem Griechischen. Und zwar zu dem Zweck, dass ihr Israel eifersüchtig machen sollen. Und das setzen wir jetzt an. Und Paulus macht nämlich jetzt, er zeigt jetzt im Versen 12 und 15 eine ganz, ganz faszinierende Sache. Und ich glaube, darauf hat viel von dem, was er im Römerbrief entwickelt hat, darauf hat es abgezielt. Und er macht jetzt etwas, ich muss euch das nochmal sagen, gerade diejenigen, die nicht da waren in den letzten Tagen. Ich habe immer wieder betont, dass wir die Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Israel und den Völkern festhalten müssen. Ich weiß, dass unsere christliche Theologie über Jahrtausende, müssen wir sagen, gesagt haben, ja, da ist doch kein Unterschied mehr da. Also ist er weg. Aber da, wo Paulus sagt, dass kein Unterschied mehr da ist, da sagt er auch, es ist kein Unterschied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich weiß nicht, ob es hier Firmen gibt mit mehr als 5 oder 10 Mitarbeitern, die ohne Hierarchie funktionieren. Wir wissen in einer funktionierenden Wirtschaft, wir brauchen Leute, die Verantwortung übernehmen, und dann gibt es andere, die tun gern ihren Job und kriegen dann was dafür und gehen wieder. Ja? Der Unterschied ist da, wenn die Wirtschaft funktionieren soll. Aber im Messias und wenn es um die Erlösung geht, dann ist kein Unterschied da. Das ist, was Paulus sagt, an mehreren Stellen. Er sagt im gleichen Atemzug, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Und ich meine, da schwenkt ja heute unsere Gesellschaft ein und sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau und ihr könnt sogar aussuchen, ob ihr Mann oder Frau sein wollt, ja, und wissen die gar nicht, was, also die das behaupten, was sie mit unserer Weltliteratur machen? Ich meine, was wäre Romeo und Julia ohne den Unterschied zwischen Mann und Frau? Was wird uns da geraubt? Aber jetzt geht man ein Stück weiter. Warum hat Gott diese Unterschiede geschaffen? Das könnt ihr im wirtschaftlichen Bereich zeigen, das könnt ihr im sexuellen Bereich zeigen. Warum hat Gott diese Unterschiede geschaffen? Er hat sie geschaffen, damit wir Frucht bringen. Und das ist übrigens jetzt nicht nur, dass da zwei zusammenkommen und dann entsteht ein Kind, ja, sondern das ist auch, dass ein Mensch geformt wird, braucht einen Vater und eine Mutter. Gott schafft diese Spannung und ich weiß, in diesen Spannungen, wenn ihr gerade mal die Spannung zwischen Mann und Frau nehmt, da ist ganz viel drin, was atemberaubend schön ist. Vielleicht das Schönste in einem Menschenleben ist, wenn er verliebt sein darf. Und wenn die zwei aufeinander zukommen. Aber ich sage euch im gleichen Atemzug, diese Spannung zwischen Mann und Frau hat vielleicht die schrecklichsten Verbrechen, die größten Tragödien, die furchtbarsten Katastrophen in der Weltgeschichte hervorgebracht. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, das meiste Leid in meinem Leben ist dadurch entstanden. Der Teufel weiß, wo er ansetzen kann. Das ist so. Und deshalb ist ein menschliches Bestreben, diese Unterschiede, die Gott gesetzt hat, wegzuwischen. Aber Leute, dann brauchen wir uns auch nicht darüber wundern, wenn wir nicht Frucht bringen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und versteht ihr, genauso wie ein Wirtschaftsbetrieb nur funktioniert, wenn da Unterschiede in der Verantwortung wahrgenommen werden und gut gelebt werden. Gilt übrigens für alle Seiten, ja? Genauso wie gesunde Familien nur entstehen, wenn wir Mann sein und Frau sein so leben, wie sich der Schöpfer das gedacht hat. Genauso werden wir die Frucht nur erleben, die sich der Schöpfer vorstellt, wenn wir ein Ja sagen zum Unterschied zwischen Israel und den Völkern. Und wisst ihr, wenn ihr da einmal wach dafür geworden seid, dann wisst ihr, dann versteht ihr, warum der Feind des lebendigen Gottes so viel Wert drauf legt, uns zu sagen, das mit den Familien ist nicht so wichtig. Und das mit Israel, vergiss es. Und versteht ihr, wo der Feind es geschafft hat, die christlichen Gemeinden und die christliche Theologie einzulullen, da geht er auf der internationalen Ebene her und es gibt heute weltweit gesehen kein Thema, das so wichtig ist wie das Thema mit Israel. Geht nur mal und seht euch die UN an und zählt mal UNO-Resolutionen. Jeder, der eine Beziehung zu Oma Google hat, kann das selbst rausfinden. Ja? Einfach mal UNO-Resolutionen zählen und sortieren. Wo geht es um Israel im weitesten Sinne, um den Nahostkonflikt und wo geht es um den Rest der Welt? Und ihr könnt die Resolutionen der UNESCO nehmen, die Resolutionen des Menschenrechtsrats, sagt, was ihr wollt. Die UNO-Notstandssitzungen, wo es um Weltkriegsgefahr geht. Und ihr werdet eins feststellen, die UNO beschäftigt sich mehr mit Israel als mit dem Rest der Welt. Das ist das Thema heute. Da findet ein Kampf statt, ein weltweiter Kampf. Wahrscheinlich findet der eigentliche Krieg in der unsichtbaren Welt statt. Und wir merken nur hier, da und dort mal ein Blubbern, das hochkommt. Was weiß ich, wenn in Syrien was ausbricht oder wenn in New York was abgestimmt wird oder wenn der Iran hustet. Irgendwie so, ja? Und das Verrückte ist, wir Christen haben irgendwie, scheinen gar keine Ahnung zu haben, scheinen gar nicht zu wissen, um was es geht. Und um was geht's? Paulus macht jetzt hier in Römer 11, kommt er zum Kernpunkt, worum es in der Sache mit Israel geht. Und er wendet jetzt von diesem Satz, er sagt, dass ihr Fall die Erlösung, die Errettung der nichtjüdischen Völker war. Das, dass Israel den Messias abgelehnt hat, dadurch wurde er verkündigt bis an die Enden der Erde. Das haben wir erlebt und deshalb ist er hier in Bielefeld gelandet, ja? Und deshalb gibt es hier ein christliches Zentrum. Und was Paulus jetzt weitermacht, er macht einen rabbinischen Auslegungstrick. Das ist eine alte Regel aus der Antike. Die heißt auf Hebräisch Kal Vachomer. Das heißt, da schließt er vom Kleinen aufs Große. Und jetzt guckt mal rein in eure Bibeln. Ich denke mal, ihr habt Bibeln da, ich sehe euch nicht. Oder Telefone, ja, wo die Bibel drin ist. Jetzt sind wir im Vers 12, da heißt es, wenn aber ihr fehltritt, das ist das Kleine, Reichtum für die Welt ist. Wenn schon ihr Versagen Reichtum für die nichtjüdischen Völker ist, jetzt kommt das Große, um wie viel mehr ihre Vollzahl. Guckt mich mal an, was der Paulus hier sagt ist, wenn ihr Versagen, ihr Fall, ihr Fehltritt, Reichtum für die Völker ist. Wenn das, dass sie den Messias abgelehnt haben, weil Gott ihnen die Augen zugehalten hat, bedeutet das, dass der Messias nach Bielefeld gekommen ist und die Leute hier in Bielefeld jetzt einen Durchblick haben und wissen, wer das Schicksal dieser Welt in der Hand hält und wer es wenden wird. Wer das Seufzen der Schöpfung hört und diese Schöpfung neu machen wird. Steht das eine atemberaubende Sache. Was Paulus jetzt sagt, wenn das schon der Fall ist, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Wenn ihr hier mal meine Hände anseht, merkt ihr da ist ein Zusammenhang. Ich sage es mal so, dass ihr es versteht, was der Paulus hier sagt. Er sagt, Leute, falls ihr es nicht verstanden habt, euer geistlicher Zustand hier in Bielefeld ist direkt abhängig von Israel. Wenn ihr Fall euer Reichtum ist. Wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Das ist, was der Paulus hier in Römer 11, Vers 12 sagt. Und da der Paulus ein guter Lehrer ist, sagt er es gleich noch einmal. Wir haben gestern mit über das Eifersüchtigmachen gesprochen. Das fügt er hier jetzt nochmal ein in Versen 13 und 14. Und dann kommt in Vers 15, sagt er nochmal dasselbe mit anderen Worten und schließt wieder kal vachomer. Also vom Kleinen aufs Große, vom Leichten aufs Schwere. Er sagt, wenn ihre Verwerfung, und da könnt ihr jetzt beides nehmen, da könnt ihr sagen, dass sie Jesus verworfen haben, dass sie nicht an ihn glauben konnten, oder ihr könnt es andersrum sagen, dass es so aussieht, als hätte Gott sein Volk verworfen. Und die Frage taucht ja am Anfang vom Kapitel auf, es sieht ja so aus, als sei Gott fertig mit dem jüdischen Volk. Es hat Jahrtausende so ausgesehen. Also wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, und das sagen wir, okay, das reicht uns, Versöhnung der Welt, was wollen wir mehr? Aber Jesus will mehr. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Bielefeld? Wie bitte? 140.000? 340.000. Und wie viele sitzen heute Morgen im Gottesdienst? 10.000? Und das soll Jesus Sieg nennen? Versteht ihr, da lacht der Teufel und sagt, du kannst nicht zählen. Wenn es einmal so sein wird, dass in Bielefeld noch Tausend das Rückgrat haben, nicht in Gottesdienst zu gehen, dann wäre das Sieg für Jesus. Aber ihr seid mit viel zu wenig zufrieden, Entschuldigung. Wer konnte euch einlullen, dass er nicht seht, was Gott will? Er hört das Seufzen der Schöpfung. Also wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, und jetzt geht Paulus weiter und schließt aufs Große, das kommen wird, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus Toten? Ich muss euch jetzt, um den Vergleich hier zu sehen, ich muss auf diesen Begriff Leben aus Toten etwas eingehen. Und jetzt mache ich wieder das, was ich in den Tagen immer wieder gemacht habe, dass ich so eine Wortstudie mache. Ja, tut mir leid. Wobei das hier relativ schnell geht. Also die ganzen Kommentare, die Christlichen sagen, der Paulus meint hier Auferstehung und Israel wird dann seinen Messias erkennen, wenn Auferstehung kommt. Und damit hat es ja dann auch nichts mehr mit uns zu tun. Sonst wird ja sowieso alles passieren, irgendwie in der Zukunft. Ich sage euch ganz klar, wenn der Paulus Auferstehung gemeint hätte, hätte er Auferstehung gesagt. Paulus konnte Griechisch. Und er wusste, was Anastasis Eknekron ist. Oder Anastasis Nekron, Auferstehung aus den Toten oder Auferstehung der Toten. Und wenn er das gemeint hätte, hätte er es gesagt. Das Problem mit diesem Wort hier ist jetzt, was da steht, Zoe Eknekron, also Leben aus Toten, das kommt nur einmal in der Bibel vor, und zwar hier an der Stelle. Und das Tolle bei solchen Einmalausdrücken, ja, ist, dass man da als Theologe dann in alle Richtungen ins Wasser springen kann. Macht Spaß, ja. Da kann man alles behaupten und die, die nicht studiert haben, fressen es, ja. Geht mal zurück. Wenn Paulus sagt Reichtum und sagt, Reichtum ist Versöhnung der Welt. Also Reichtum sagt er in Vers 12. Und hier sagt er dasselbe nochmal mit anderen Worten. Reichtum, der gekommen ist durch das, dass Israel den Messias abgelehnt hat, ist Erweckung, ja? Was ist dann mehr Reichtum? Es müsste eigentlich, wenn die Parallele stimmt, mehr Erweckung sein. Ich zeige euch ganz kurz, dass Zoe Eknekron, Leben aus Toten, Erweckung bedeutet. Und ich zeige euch zwei Bibelstellen. Die eine ist hier etwas früher im Römerbrief, und ihr könnt es mal aufschlagen, und zwar Römer 6, Vers 13. Da sagt Paulus, stellt eure Glieder zur Verfügung nicht mehr als Waffen der Ungerechtigkeit, der Sünde. Sondern stellt euch selbst dem einen wahren Gott zur Verfügung. Und dann kommt ein ganz ähnlicher Begriff, der ist im Griechischen verblüffend ähnlich. Da sagt er, stellt euch Gott zur Verfügung als aus den Toten Lebendige. Habt ihr das, wie auch immer das bei euch übersetzt ist? Paulus sagt hier nicht, stellt euch Gott zur Verfügung nach der Auferstehung der Toten. Das wäre ja witzlos. Sondern er sagt, jetzt als solche, die von Jesus erlöst worden sind, die mit dem Geist erfüllt worden sind, stellt eure Glieder, eure Körper nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern nehmt euren Körper, jetzt wo ihr den Heiligen Geist habt, wo ihr frei gemacht seid von der Herrschaft der Sünde, stellt euch dem lebendigen Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Oder eine andere Stelle, vielleicht schlagt das auch auf, das ist Epheser 2. Übrigens, das ganze erste Hälfte vom Kapitel Epheser 2 würde ich überschreiben mit Leben aus Toten. Da kommt diese Begrifflichkeit überall vor, aber ganz deutlich ist es in Vers 5, da schreibt Paulus, wir waren Tote in unseren Übertretungen. Er hat uns lebendig gemacht, gemeinsam mit dem Messias. Oder dann geht es in Vers 6 weiter. Er hat uns mit ihm erweckt und mit ihm in den Himmel gesetzt, im Messias Jeshua. Um das jetzt kurz zu machen, Leben aus Toten, wenn ich das richtig verstehe, ist Erweckung. Und habt ihr die Hände von vorhin noch im Hinterkopf? Was Paulus hier sagt, ist, euer Zustand hier in Bielefeld, euer geistlicher Zustand, ist direkt verbunden mit dem geistlichen Zustand Israels. Und um das jetzt so zu sagen, dass ihr es klar versteht, was Paulus hier sagt. Wenn ihr Erweckung wollt in Bielefeld, dann kümmert euch um Israel. Dann fragt, wie geht's Israel? Dann fragt, was ist meine Aufgabe an Israel? Dann fragt, was kann ich dort tun, damit Gottes Plan weiterkommt? Ihr werdet alleine genauso wenig Frucht bringen, wie ein Mann allein Kinder machen kann. Ich meine, das geht heute irgendwie mit Leihmüttern oder so, ja. Und so leben wir irgendwie auch geistlich. Aber Gott hat sich da viel mehr vorgestellt. Er hat sich eine Romanze vorgestellt. Er hat sich Liebesverliebtsein vorgestellt. Er hat sich all das andere Schöne vorgestellt und vorbereitet. Warum gesteht ihr dem Feind zu, dass er das alles kaputt machen darf? Weil er sagt, ja, es ist schwierig. Ja, wenn man sich auf einen anderen Menschen einlässt, vom anderen Geschlecht, da gibt es Missverständnisse. Also wenn jemand sagt, ich will dich heiraten, nur für diejenigen, die unverheiratet sind, da sagt er, ich will dich verletzen. Das sagt er euch nicht so, aber das kommt so raus. Natürlich ist es so, fragt jeden, der verheiratet ist. Das stimmt, da entstehen unendlich Verletzungen. Und deshalb scheint es leichter zu sein, wenn wir sagen, nee, wir machen das alles Single. Aber ich möchte es euch ganz klar sagen, wenn ihr Babys aus der Retorte macht, da fehlt viel Spaß. Und wir leben heute, wenn wir ohne Israel leben, geistlich nur so, dass wir Babys aus der Retorte machen. Da fehlt viel Spaß und ich glaube, dass auch Kinder, die mit alleinerziehenden Eltern aufwachsen, dass denen viel fehlt. So schwierig, also für die Jüngeren hier, so schwierig der Papa und die Mama manchmal sind. Ich weiß das. Ich weiß, dass man als Familie leidet. Wir haben selber 5 Kinder. Aber auf der anderen Seite gehört es zum Schönsten in meinem Leben, Familie erleben zu dürfen. Und ich möchte euch einfach, ich würde euch irgendwie gern mitnehmen auf diesen Weg. Wisst ihr, das ist eine Entdeckung. Wir müssen nach 2000 Jahren antijüdischer Geschichte. Wir müssen nach 2000 Jahren Theologie, die uns sagt, Israel hat es verspielt. Wir sind das neue Israel. Wir können es alles allein. Wir müssen da ganz neu anfangen. Wir müssen ganz neu anfangen, uns für die andere Seite zu interessieren. Wir müssen ganz neu anfangen, zu lernen, verliebt zu sein. Wir müssen ganz neu anfangen, auf die andere Seite zuzugehen. Und versteht ihr, dann geht es ja weiter. Da soll eine Beziehung entstehen. Was der Paulus hier zeigt im Römerbrief, indem er sagt, Gott hält Israel die Augen zu, das Heil kommt zu den Nichtjuden, aber damit sie Israel eifersüchtig machen sollen. Und wenn das dann immer weiterkommt, er kommt später drauf, da sagt er, wenn irgendwann die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet. Versteht ihr, da ist so ein Zusammenspiel, das ganz, ganz wichtig ist im Plan Gottes für diese Welt. Wo es ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht unseren Kopf durchsetzen und unsere Vorstellungen irgendwie durchsetzen, sondern ganz wichtig ist, dass wir sagen, Papa, Vater, wir haben es irgendwie total verpasst und missverstanden. Aber jetzt nimm uns doch rein in deinen Plan. Zeig uns, was du da möchtest. Und wisst ihr was, das Erste, das ihr entdecken werdet, wenn ihr dafür wach werdet, ist, dass der Teufel verstanden hat, was bei Gott wichtig ist. Und deshalb hat er es auf der einen Seite geschafft, die Christen über 2000 Jahre einzulullen und ihnen einzubläuen. Israel ist egal. Und auf der anderen Seite tobt die Welt um Israel. Und versteht ihr, das ist im Lauf der Zeit. Also ich meine, die andere Sache, die da noch reinkommt, ist das Land Israel. Und das Land ist ja in unserer Theologie total irrelevant. Das geht so weit, dass Martin Luther vor 500 Jahren gesagt hat, da wollte er zeigen, wie doof die Juden sind. Und hat dann gesagt, also versteht ihr, die halten dran fest, dass sie irgendwann ins Land zurückkehren werden. Und dann sagt er, wenn die jemals, ich zitiere jetzt Martin Luther aus seinem Traktat wieder die Schabbater, oder Sabbater, also die Sabbathalter. Er sagt, wenn die Juden jemals in ihr Land zurückkehren würden, Fürstentum und Tempel, also Staat bauen würden und wieder so als Juden leben würden, wie Gott sich das vorgestellt hat nach dem Gesetz des Mose, dann sagt Martin Luther, dann würden wir uns auf ihre Fersen heften und selbst Juden werden. Versteht ihr, wie weit dieser Doktor der Theologie meinte, sich sicher zu sein? Ich habe darüber vor einiger Zeit mit dem Rabbi gesprochen und er hat gesagt, ha, ihr seid klasse als Christen. Jetzt könnt ihr es nicht mehr leugnen, wir sind zurückgekehrt. Also falls hier Lutheraner sind, die Martin Luther ernst nehmen, sich Zeit, geht und lasst euch beschneiden. Also ich meine, wenn ihr schon Lutheraner seid, dann haltet euch ganz dran, ja? Ja, ich meine, Luther war manchmal etwas drastisch. Das kann ich aber nichts dafür. Ich bin schwäbischer Pietist, ja. Okay, aber versteht ihr, jetzt sagt mir dieser Rabbi, ihr weicht wirklich in jeder Hinsicht aus. Heute könnt ihr es nicht mehr leugnen, wir sind zurückgekehrt. Die ganze Welt beschäftigt das. Und dann sagen christliche Theologen, also man weiß ja gar nicht, ob die Juden von heute überhaupt Israel sind. Und es ist hochinteressant. Wir versuchen immer und irgendwie dem auszuweichen. Ich habe euch dort hinten was mitgebracht als Erinnerung an diesen Gottesdienst. Und zwar so Untersetzer. Da steht was auf Hebräisch drauf. Also auf Schwäbisch würden wir sagen Bierdeckel. Ja, aber ihr könnt auch ein Glas Wasser draufstellen. Also falls jemand vom Blauen Kreuz hier ist. Da ist was auf Hebräisch drauf, das müsst ihr nachschlagen. Da findet ihr, wo das in der Bibel ist. Da steht eine Bibelstelle dabei. Der Rückseite, wenn er auf die Webseite geht, könnt ihr übrigens sowohl die christlichen Freunde Israels in Ostwestfalen-Lippe treffen, als auch Verbindung mit mir aufnehmen. Aber mir geht es jetzt um das, was da auf Hebräisch draufsteht. Da ist ein Missionsbefehl drauf. Und zwar sagt Gott vor 2500 Jahren zum Propheten Jeremia, hört ihr Völker. Und da geht es nicht um Israel, das ist schon im alten Prophet ein Wort an uns Nichtjuden. Er sagt, hört ihr Völker das Wort des Herrn und verkündet es bis fern auf die Inseln, bis ans Ende der Welt. Und jetzt kommt die Botschaft. Derjenige, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln, ins Land zurückbringen. Und hüten wie ein Hirte seine Herde. Wenn ich das in unsere Worte heute übersetze, dann sagt der Jeremia, ihr Christen, er sagt es nicht zu den Juden, er sagt, ihr Christen, geht und verkündigt den Zionismus bis an die Enden der Erde. Und er sagt jetzt, ja, aber was soll denn das? Wenn wir den Zusammenhang verstehen, dass das Volk Israel zurückkehrt in sein Land, bedeutet etwas, hat etwas zu tun mit dem, was der Apostel Paulus hier sagt. Und übrigens, der Apostel Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, dass Jesus so lang weggenommen wurde von dieser Erde, bis das Volk Israel in sein Land zurückkehrt. Ihr lieben Geschwister, da ist was ganz, ganz Heißes, was ganz Brennendes am Geschehen. Es ist dieser Tage mal aufgetaucht, auch die Frage, ob das nicht alles erfüllt war mit der Rückkehr aus dem Land aus Babylon ins Land Israel. Ich kann euch ein Geheimnis verraten. Die babylonische Gefangenschaft war erst zu Ende 1952. Zur Zeit von Jesus haben mehr Juden in Babylon gewohnt als im Land Israel. Ich weiß, dass es viele Theologen bestreiten. Dann sollen sie die Historiker und Journalisten fragen. Und wir sollten als Christen endlich in der Wirklichkeit ankommen. Die Realität sehen. Wir sollten sehen, dass die ganze Welt von Israel spricht. Die Medien sind voll davon. Wisst ihr, dass die Sache mit dem Land Israel und dem Volk Israel Teil des Koalitionsvertrags der Großen Koalition ist? Also eurer Großen Koalition, die euch regiert. Warum? Ist mir schleierhaft, aber es ist eine Tatsache. Ist ein bisschen idiotisch, was da drin steht. Ja, da heißt, die Zwei-Staaten-Lösung ist alternativlos. Aber ihr müsst nur wissen, die Sachen zu übersetzen. Da geht es genau um das, wo der Prophet sagt, das muss verkündigt werden. Und wir haben den Schlüssel in der Hand als Christen. Und ich glaube, ihr habt auch das Verlangen, dass hier in Bielefeld Leben aus Toten passiert. Amen? Meint einer, zwei. Leute, ich sage nach so einer Predigt manchmal, bitte glaubt mir nichts. Das habt ihr wahrscheinlich von der Kanzel noch nie gehört. Ja. Mir ist ganz wichtig, dass ihr mir das nicht abnimmt, sondern schlagt eure Bibel auf. Guckt rein. Schreit zum Vater im Himmel. Wenn da eine Decke ist, die über mir liegt, wenn du uns die Augen zuhältst, wie deinem Volk Israel. Übrigens, es gibt eine Decke über den Nichtjuden in der Bibel. Das Interessante ist, die Christen wissen meistens über die Decke über den Juden und die Juden wissen meistens über von der Decke über den Christen. Ja? Aber das steht auf einem anderen Blatt. Da gibt es eine Decke. Lass uns zu unserem Vater gehen und sagen, Vater, nimm die Decke zumindest so weit weg, dass wir aufhören, lethargisch zu sein. Nimm sie so weit weg, dass wir ein brauchbares Werkzeug in deiner Hand sind, zu deinem Zweck, denn wir seufzen mit der Schöpfung, nach der Erlösung dieser Welt. Und wir sehnen uns mit dir danach, dass sich jedes Knie vor dir beugen und jede Zunge bekennen wird, dass du allein, Jeschua, du allein der Herr bist. Vater, wir wollen das einfach. Ja, ich möchte es dir einfach nochmal sagen. Erbarm dich über uns, erbarm dich über mich. Öffne mir noch viel mehr die Augen für das, was an Wundern in deinem Wort steht. Herr, lass mich das erkennen, dass große Schätze in deinem Wort sind und gib mir, verändere meine Mentalität. Gib mir die Freigebigkeit, die Schätze zu öffnen und auszuteilen und zu benutzen und davon zu leben und andere damit zu beschenken, die Schätze, die du in mein Leben hineingelegt hast. Lass mich aufhören zu leben wie ein Bettler, wie ein Wohnsitzloser, obwohl ich eigentlich ein Königskind bin. Vater, öffne du uns den Reichtum, den du für uns bereitet hast, und lass uns darin leben, so wie du dir es vorgestellt hast, Vater, tu das bitte, es geht nicht um uns, es geht um dich, es geht um die Verherrlichung deines heiligen Namens. Amen.